Was da eine gute Herangehensweise ist, um zu verstehen, löst man jetzt wirklich ein echtes Problem? Das ist eine Sache, wenn man denkt, okay, ich bin super schlau und ich versuche das jetzt alles zu verstehen. Oder ob man halt einfach den Hörer in die Hand nimmt und mal mit 10, 20 Leuten in der Industrie spricht und sagt, hör mal, folgende Idee, ist das Problem denn besonders gravierend für euch? Wo würde das denn bei euch auf der Einkaufsliste stehen? Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, das ist irgendwo so auf der Prioritätenliste Nummer 15, dann ist es im Zweifel halt eher so eine Nice-to-have-Lösung, ja, und löst halt kein Problem. Das heißt, man kann sehr viele schlaue Gedanken haben, aber die können mit ein, zwei Gesprächen mit den relevanten Leuten im Markt völlig entwertet werden, ja.
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Christoph Bosek, hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich rede gleich mit einem jungen Mann, der viel Geld verteilt und wahrscheinlich bekommt er es sogar nicht jedes Mal zurück. Robert Jeckle ist aber trotzdem kein Altruist, sondern ein Kapitalist. Er co-leitet den Visionaries Club, einen Seed-Fonds im Bereich B2B. Nach unserem Gespräch möchte ich besser wissen, mit welchen Argumenten man einen Investor überzeugt, viel Geld zu überweisen, welche Tipps er Unternehmern und Unternehmerinnen beim Pitchen von Ideen gibt und was er meint mit seiner Aussage, dass Unternehmen, in die er gerne investiert, am besten echte Probleme lösen sollen. Während du unsere Episode hörst, kannst du mir helfen. Wir machen nämlich gerade eine Podcast-Umfrage, um noch besser zu verstehen, wie wir den Podcast besser machen können. Du kannst uns deine Meinung spiegeln, welche Themen passen dir gut, wo sollen wir tiefer nachfragen, was möchtest du vielleicht mehr oder weniger hören. Den Link findest du in den Shownotes und während du hörst, kannst du einfach teilnehmen und mit Glück zwei Tickets für das OMR-Festival 2025 gewinnen. Die Chancen stehen relativ gut, aber vor allem tust du mir damit wirklich einen großen Gefallen. Ich danke dir also schon einmal vorauseilend. Jetzt freue ich mich aufs Lernen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Bobby, schön, dass du bei uns bist.
Hi Christoph, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Wir reden gleich über dich und den Visionaries Club. Zu Anfang fragen wir unsere Gäste immer so ein bisschen, wie hat AI in den letzten zwei Jahren so einen ganz persönlichen Impact auf sie gehabt? Also ich möchte gerne wissen, welche AI-Tools nutzt du vielleicht täglich und was sind so typische Use-Cases, wo Bobby Jeckle versucht, irgendwie mit AI sein Leben zu erleichtern?
Ja, gute Frage. Und ich glaube, man kann vorweg auch schon mal sagen, für mich hat natürlich KI einen riesigen Einfluss jetzt in den letzten Jahren gehabt, allein auch durch meinen Beruf, ja, weil natürlich, und da kommen wir später zu sprechen, weil natürlich sich wahnsinnig viel tut auf der Startup-Seite. Und ja, das ist natürlich die tagtägliche Unterhaltung jetzt einfach dominiert. Aber wenn es darum geht, was nutze ich auch, um meinen Alltag wirklich zu erleichtern, dann ist es natürlich so, dass wir alle sehr viel ChatGPT mittlerweile nutzen. Ja, also für mich ist das eine unglaubliche Bereicherung. Du musst dir vorstellen, ich spreche jede Woche mindestens mit 5 neuen Startups. Also kann man mal so im Durchschnitt sagen, also wirklich, wo ich ein Gespräch führe. Und das variiert von letzte Woche, da haben wir gesprochen mit Construction Tech, ja, also im Baubereich, mit Agrikultur Tech. Da ging es dann darum, okay, inwiefern kann ich Satelliten nutzen, um irgendwie die korrekte Düngemenge zu prognostizieren. Oder zum Beispiel mit Startups im Accounting-Bereich, da mache ich relativ viel in dem Bereich. Ja, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. In den ersten beiden Bereichen jetzt nicht so gut. Das heißt, wenn man dann mal eine Stunde oder zwei hat, sich in ein Thema reinzufuchsen, sich auf so ein Gespräch auch vorzubereiten, dann ist das natürlich super, wenn man das dann auch interaktiv machen kann. Wenn man sich, also vorher war es häufig so, dann wühlt man sich mal durch irgendwie 4, 5 Reports oder ähnliches. Wenn man jetzt einfach ChatGPT mal so ein BCG und McKinsey Report hinschmeißen kann und sagen kann, hey, fass mir nochmal die und die Punkte zusammen und mich interessiert jetzt insbesondere der Aspekt, dann kann man einfach in so ein Gespräch gehen und ist schon mal 5-mal besser vorbereitet. Also das ist eine riesige Bereicherung. Also wir besprechen natürlich ganz viel intern im Team, ja, also was sind jetzt spannende Startups gerade, wie positionieren wir uns bezüglich bestimmter Bereiche und auch da zum Beispiel transkribieren wir jetzt die ganzen internen Meetings, da nutzen wir so ein Tool, das heißt Granola und das heißt, wenn wir einen internen Call haben, dann gibt es direkt ein Transcript und das ist natürlich auch super, um einfach so diese qualitativen Nuancen festzuhalten, die wir sonst einfach nicht abgespeichert hätten, ja, also jedes Startup, über das wir uns dann unterhalten, da gibt es dann halt eine Summary und die kann dann auch jemand in irgendwie 2, 3 Jahren einsehen. Also der kann dann halt gucken, ah, da hatten wir nochmal hier intern das Gespräch und da wurde das gesagt und so wurde sich positioniert. Und das ist dann genau der Kontext, der in Kombination mit den Pitch-Decks, die wir in der Regel dann auch über die Jahre sag ich mal, von den Companies haben und den Notizen dahingehend auch ein ganz anderes Verständnis nochmal für die restlichen Kollegen und Kolleginnen erlaubt. Also das sind so zwei Beispiele. Und ich glaube, die Realität ist auch natürlich in ganz vielen Tools einfach, ja. Also mehr und mehr, also wenn ich jetzt irgendwie Miro benutze,
ja,
gibt es jetzt lauter AI-Features mittlerweile, oder wenn ich Notion benutze, ja, was wir intern super viel nutzen, ja, was dann halt irgendwie da die Automatisierung und Co. angeht. Da haben wir schon sehr, sehr viele Berührungspunkte im Tagtäglichen eigentlich.
Vielen Dank. Du hattest gerade eben erwähnt, dass ihr im Agrartech vielleicht mit einem Unternehmen spricht, das über Satellitenbilder irgendwie Düngemengen prognostizieren möchte oder so. Ich hatte gerade diese Woche eine interessante Zahl gelesen. Von all den erdnahen Satelliten, die hier um die Erde fliegen, sind, glaube ich, inzwischen 40% Starlink-Satelliten. Also innerhalb von
gut sein, ja,
innerhalb weniger Jahre haben die so viele Satelliten da hochgepumpt. Unfassbar.
Ja.
Und die Starlink-Satelliten haben auch eine relativ kurze Lebenszeit, glaube ich. Also die bleiben da keine 10 Jahre, sondern jeder hat irgendwie ein paar Jahre Lebenszeit und da werden dann ständig neue Satelliten hochgepumpt. Das fiel mir nur irgendwie ein, als du Satelliten erwähnt hast.
Ja, das ist, ist natürlich Wahnsinn, mit was für einer Geschwindigkeit SpaceX da operiert. Ja. Und was ich immer so lustig finde, ich weiß nicht, du kannst ja die Satelliten sogar online auch tracken. Also du kannst ja sehen, wie die sich bewegen. Und die starten immer in so einer schönen Linie. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. In so einer ganz geraden Linie. Und dann verteilen die sich so über die Zeit. Und das ist auch lustig, wenn man abends mal in einem klaren Himmel hochschaut, dann sieht man das richtig. Also du siehst dann teilweise so diese ganz geraden Linien vorbeifliegen an Satelliten. Und dann weiß man immer, okay, das sind jetzt die neuesten Starlink-Satelliten praktisch, die sich da bewegen.
Die Fotos von den Ketten habe ich schon mal gesehen. Ich wusste nicht, dass ich auch hier das Glück habe, das mal zu sehen. Da werde ich auf jeden Fall drauf achten. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Ich weiß nur, immer wenn die das launchen, gehen in den USA die 911-Calls hoch, dass wieder Aliens kommen. Also das korreliert immer sehr, sehr stark mit den Starlink-Launches.
Die Polizei.
Visionaries Club. Damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, was ihr macht, ist es, glaube ich, besser, wenn du das beschreibst. Und ich bitte dich jetzt, dir vorzustellen, dass ich ein Investor bin und du möchtest den Visionaries Club bei mir pitchen. Ich gebe dir 60 Sekunden Zeit. Was muss ich wissen? Warum seid ihr ein spannendes Unternehmen, in das ich investieren sollte?
Sehr gut. Das ist übrigens auch keine artifizielle Situation für mich, weil für uns ist es am Ende des Tages so, wenn wir mit Gründerinnen oder Gründern zusammenarbeiten, dann geht es uns nicht nur darum, dass die uns erzählen, was sie machen und warum sie uns helfen können, sag ich mal, mit ihrem Unternehmen Geld zu verdienen, sondern wie wir auch den Unternehmerinnen und Unternehmern helfen können. Das heißt, das ist eigentlich für mich immer der Beginn jeden Gesprächs, dass wir einmal erklären, okay, was machen wir eigentlich und warum sind wir auch hilfreich, ja. Wir sind eine Gruppe an ehemaligen Unternehmern, Unternehmerinnen und Startup-Operatoren, ja, wie man ja so schön sagt, die sich vor 5 Jahren zusammengetan haben mit dem klaren Ziel, einen Geldgeber, einen Wagniskapitalgeber aufzubauen, der nicht eben nur Kapital zur Verfügung stellt, sondern in der kritischen Wachstumsphase oder in der kritischen Findungsphase Zugang zu den besten europäischen Unternehmerinnen und Unternehmern zu finden. Und zwar sowohl auf der digitalen Seite als auch auf der, sag ich mal, alteingesessenen Family Business Industrial Seite. Und der Grund, warum wir das ins Leben gerufen haben mit Visionaries Club, war, weil wir gemerkt haben, auch gerade im Kontrast zu den Staaten, wo du so diesen Melting Pot ja in der Bay Area hast, wo die ganzen erfolgreichen Gründerinnen und Gründer auch wieder die nächste Generation beeinflussen, inspirieren, unterstützen, dass das in Europa halt viel fragmentierter ist. Ja, du hast wahnsinnige Erfolgsgeschichten mittlerweile, die sind aber natürlich deutlich geringer als jetzt zum Beispiel in Amerika und sie sind deutlich verteilter. Und da eben als junge Unternehmerinnen, Unternehmer, auch von diesen Koryphäen zu lernen und zu verstehen, wie haben die jetzt in kürzester Zeit Milliarden Unternehmen aufgebaut und was sind da so die Schlüsselpunkte gewesen? Das ist wahnsinnig schwer, da den Zugang zu finden. Ja? Da kann man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie jemand bin, der aus der Uni, das Extrembeispiel aus der Uni kommt und sagt, ich habe eine wahnsinnig coole Idee und ich will jetzt hier was gründen und ich habe die Ambition, daraus wirklich eine riesen Company zu bauen. Ja, dann ist es natürlich super hilfreich, mal mit jemandem zu sprechen, der das auch schon mal gemacht hat und der einem da Wegweisungen gibt. Und auf der anderen Seite, ich hatte ja erwähnt, diese Old Economy Gründerinnen und Gründer sind eben Leute, die in der Regel große Familienunternehmen geerbt haben und jetzt leiten in der nächsten Generation und die natürlich wahnsinnig wichtig sind auch für Startups, weil die Kaufentscheidungen, die solche Unternehmen treffen, beeinflussen ja, ob jetzt auch gerade im B2B-Softwarebereich Unternehmen Erfolg sind oder ja langfristig halt nicht ganz so groß werden. Da wird ja wahnsinnig viel Umsatz generiert. Und da halt auch zu verstehen, okay, als in der frühen Phase, was sind da die interessanten Themen, wo kann ich reinverkaufen, für wen bin ich relevant, da haben wir halt auch ein großes Potenzial gesehen. Also wir haben gesagt, wir wollen diese Gruppe an Leuten zugänglich machen. Und um das zu tun, haben wir das ganze Fund-Konzept und den ganzen Fund eigentlich um diese Leute herumgebaut. Also wir haben anders als die meisten anderen Wagniskapitalgeber nur sehr wenige institutionelle Investoren bei uns an Bord, sondern die meisten unserer Investoren kommen genau aus diesen beiden Gruppierungen. Also wir haben etwas mehr als 30 Unicorn, also die bekannten 1 Milliarde plus bewerteten Unternehmen, da die führenden Leute bei uns an Bord, also kennt man auch viele aus dem europäischen oder auch aus dem deutschen Kontext, also jetzt zum Beispiel Flixbus und Get Your Guide, Personio, die wir selbst auch mal in der Frühphase investiert waren, und ähnliche, aber dann halt auch aus dem breiteren europäischen Kontext, also Leute zum Beispiel von Spotify oder der Gründer von UiPath und von Miro, ja, oder aus dem Englischen, im Englischen von Checkout.com. Also wir wollen die dann wirklich da zusammenbringen in diesen Visionaries Club, daher auch der Name. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine ähnliche Anzahl eben von diesen Familienunternehmern und Unternehmerinnen, ja, Leute zum Beispiel von Stier, Markus Swarovski oder Felix Fiege und ähnliche. Also das ist das Konzept von Visionaries Club und wir investieren dann auf der einen Seite in der Frühphase, also wirklich so Seed, Pre-Seed Investments, das ist eine gesonderte Fundstruktur und da haben wir eine zweite Fundstruktur.
Das ist so ungefähr pro Ticket bis zu 250.000?
Nee, das ist ist auch häufig deutlich mehr. Okay. Also das ist üblicherweise investieren wir da, also wir haben auch schon, sag ich mal, Tickets gemacht, die 500, 600, 700.000 Euro sind, aber das geht auch hoch bis 5 Millionen, ja. Mhm. Und in Ausnahmefällen sogar drüber. Also da haben wir eine relativ große Bandbreite, auch um wirklich halt so diese Frühphase, auch egal wer da, mit wem wir da potenziell zusammenarbeiten, auch bei welchem Thema da die Flexibilität haben. Und dann haben wir eben noch einen frühen Growth Fund, ja, damit investieren wir in der Series B und der Series C. Das heißt, wenn ein Unternehmen schon wirklich mehrere Millionen an jährlich wiederkehrendem Umsatz macht und auch schon einige Mitarbeiter hat und da in der Frühphase machen wir eigentlich immer so Lead Investments, ja. Und in dieser frühen Growth-Phase oder in der Growth-Phase, da sind wir dann in der Regel nicht der Lead-Investor, sondern wir investieren neben renommierten internationalen Investoren, wie zum Beispiel Sequoia oder Excel oder Index, machen dann nochmal, legen da 5 bis 10 Millionen in diese Runden, die dann deutlich größer schon häufig sind. Genau, das war jetzt länger als 60 Sekunden, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Aber ich hoffe, das hat mal so einen groben Überblick gegeben über das, was wir machen.
Ich glaube, es war noch mehr Informationen, als man in 60 Sekunden verpacken kann. Insofern alles gut, vielen Dank.
Vergibst du mir, danke.
Ja, Tee absolve. Jetzt stellen wir mal vor, die Rollen sind so ein bisschen getauscht. Ich muss heute bei einem VC-Kapitalgeber präsentieren mit meinem Unternehmen. Du möchtest mich coachen und du möchtest darauf achten, dass ich möglichst die richtigen Hebel bediene, ja, die richtigen Infos dabei habe und auch eine gute Erwartung habe, wie so ein VC eigentlich funktioniert, damit ich verstehe, wie ein VC Entscheidung trifft. Also ich buche dich jetzt mal als meinen persönlichen Erfolgscoach, um ein Funding zu bekommen. Wie muss ich vorgehen? Wie funktioniert das VC-Geschäft? Und was sind so die besten Aussagen, die man in so einem VC-Pitch bringen könnte?
Ich glaube, es ist gut, bei der Unterhaltung einmal damit anzufangen, Wie verdient eigentlich ein VC Geld, ja? Oder was ist eigentlich das Business-Konzept von einem VC? Also bei einem VC ist es ja so, wir sind Wagniskapitalgeber, also im Namen ist schon mal inkludiert, was eigentlich so die Investmenterwartung auch ist. Also wir investieren sehr risikobehaftet in frühphasige Unternehmen und also das gilt generell für die Wagniskapitalbranche. Dann gibt's ja die Geldgeber, also die Limited Partner, die in so einen Fund investieren. Wie gerade erwähnt, bei den meisten sind das große institutionelle Investoren, bei uns eben Ausnahme, ja?
Es gibt den GP, den General Partner, das genau, seid ihr. Ja. Und der GP, richtig, der General Partner, nimmt dann die LPs, die Limited Partner rein, das sind dann die das Geld einlegen, ungefähr.
So ist es.
Okay,
genau.
Verstanden.
Und dann ist es eben so, das Ziel ist natürlich, du nimmst Geld an und nach einer gewissen Zeit willst du mehr Geld wieder zurückzahlen. Ja? Also das ist erstmal so ganz simpel, wie es funktioniert, weil wir sind ja ein Investmentfonds. Das heißt, die Leute, die uns Geld geben, haben natürlich auch die Erwartungshaltung, da sollte am Ende am besten wieder mehr Geld zurückfließen. Das ist ein sehr langer Zeithorizont, über den das passiert. Also auch wichtig zu verstehen, das ist eine sehr illiquide Asset-Klasse. Das Kapital ist normalerweise für 10, manchmal sogar 12 Jahre in so einem Fonds. Und Und dann ist es eben so, dass so ein typischer VC, das variiert natürlich immer so ein bisschen, aber ein typischer VC, kann man sagen, macht vielleicht mit einem Fund 25, 30 Investments. Diese Investments werden so über 3 Jahre getätigt. Das ist dann 3, 4 Jahre. Das ist so die Investment-Periode. Und danach gedeiht das Portfolio, ja, also über die nächsten 6, 7, 8 Jahre. Und dann gibt es halt im Idealfall eben ein Exit-Event, damit ich dann das Geld wieder zurückzahlen kann mit Profit. Und das ist dann, das kann dann ein IPO sein, also ein Initial Public Offering. Das kann ein Verkauf von Secondary Shares sein oder das kann natürlich auch ein Verkauf im privaten Markt sein an einen strategischen Käufer.
Ein Verkauf von Secondary Shares wäre zum Beispiel, wir sind 5 Gesellschafter, ich brauche dringend Kohle, verkaufe meine Anteile an euch. Dann einigt man sich normalerweise auf eine Bewertung fürs Unternehmen und sagt, ah, es gibt aber noch einen kleinen Abzug, weil wir verdienen ja jetzt alle kein Geld, sondern wir erwarten nur, dass es da Geld gibt. Also gibt es nochmal 30-40% Abzug. Und so ganz grob funktioniert dann so ein Secondary, oder?
Genau, also das mit dem Abzug, das kommt natürlich immer so ein bisschen, das ist einfach eine Demand-Supply-Frage. Ja? Also wenn es halt genügend Leute gibt, die jetzt auf einmal, aus welchem Grund auch immer, gerne Anteile an dem Unternehmen erwerben wollen würden, dann kann es auch gut sein, dass das zum Beispiel bei einer Bewertung stattfindet, die sogar höher ist als die letzte, die in einer Finanzierungsrunde.
Immer wenn ich Anteile an mein Unternehmen verkaufen wollte, haben die anderen gesagt, du Christoph, es gibt ja immer einen Abschlag auf Secondaries, das weißt du, ne?
Ja, also das ist natürlich auch nochmal, es kommt natürlich auch immer darauf an, aus welcher Position heraus du das tust, weil das hängt, also ob jetzt ein Discount zum Beispiel auf solche Shares angesetzt wird und auch verargumentiert wird, hängt auch damit zusammen, wo du, und ohne da jetzt zu technisch werden zu wollen, wo du da im Wasserfall sitzt bei einer Auszahlung. Ja? Also die unterschiedlichen Shares von unterschiedlichen Finanzierungsrunden werden ja in einer unterschiedlichen Präferenz auch zurückgezahlt.
Im Wasserfall, das heißt, sitzen ist eine tolle Aussage. Ja, okay, das heißt, da gibt es dann die Leute, die viel Geld reinlegen, sagen, wenn was kommt, brauche ich erstmal alles zurück, was ich eingelegt habe. Und das dann übrig ist, das kann weiterverteilt werden, ne?
Genau, und das sind nicht müssen nicht unbedingt die Leute sein, die viel Geld reingelegt haben. Es ist in der Regel so, dass die als letztes Geld reinlegen, auch als erstes das Geld wieder zurückbekommen. Ja?
Last in, first out.
Richtig, last in, first out. Und ergibt natürlich auch irgendwo Sinn, ja, weil jedes Mal, wenn, also das, was passiert ist, ist passiert. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie mit dem Gesellschafterkreis als Unternehmerinnen und Unternehmer an neue potenzielle Geldgeber geht, dann möchte man das natürlich auch schmackhaft machen. Und das ist immer risikobehaftet, aber dann zu sagen, okay, wenn es ein Exit-Event gibt, dann kriegst du zumindest dein Geld als erstes zurück. Das macht es natürlich sehr attraktiv, dann auch zu investieren. Das heißt, das ist üblich einfach über die Runden hinweg, dass sich das dann praktisch wie so ein Wasserfall eben aufbaut. Und deswegen ist es häufig so, dass wenn jetzt zum Beispiel Gründerinnen oder Gründer ihre Anteile verkaufen, weil die eben Common Shares haben, dass da die Leute sagen, ja Moment, da gibt es jetzt aber einen gewissen Discount, weil es kriegen ja erst alle anderen das Geld zurück und dann kriege ich halt potenziell eine Auszahlung. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Nee, ist ja auch ein spannendes Thema. Aber so ist es dann, also wird am Ende dann das Geld eben ausgezahlt und dann geben wir es zurück an unsere Investoren. Ja. Und da kriegt man dann natürlich, also dann kriegt man eine praktische Profitbeteiligung. Das nennt sich Carried Interest. Das variiert so ein bisschen je nach Fund, aber man kann üblicherweise sagen, dass das so um die 20% sind von dem Profit, die man dann eben bekommt.
Das heißt, das ist eure Motivation, gut zu investieren, weil ihr sagt, je besser ihr investiert, desto mehr ist euer Carry, desto mehr bekommt ihr am potenziellen Gewinn, oder je höher der potenzielle Gewinn ist, desto höher ist natürlich auch eure 20% davon.
Okay. Genau so ist es. Und wenn man sich jetzt, und ich habe jetzt diese ganze Schleife gedreht, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie im Endeffekt historisch über die letzten 30, 40 Jahre, wie sie gibt es jetzt ja auch schon eine Weile als Asset-Klasse, wie so diese Performance-Struktur aussieht, dann kann man eigentlich durch die Bank weg sagen, egal wie gut ein Investor ist, solange der in der Seed- oder Series-A-Phase investiert, also wirklich in dieser typischen VC-Frühphase, werden 50%, sagen wir mal Pi mal Daumen, der Investments, die getätigt wurden, kein Geld, also keinerlei Profit. Das heißt, entweder kriegt man das Geld zurück oder man verliert sogar Geld damit.
Und es gibt auch, also weil da ja so viel Geld reingeschmissen wird, ist schon verrückt, dass es keine Indikatoren gibt, dass man die 50% auf 30, das ist schon verrückt eigentlich. Ne? Also so viele Computer, so viele PhDs und so weiter, und trotzdem ist es schwierig, da wirklich einen Double-Digit-Impact zu haben, das zu verringern. Ne?
Absolut, aber die Realität ist einfach, du musst ja überlegen, das ist so multivariant, dieses ganze Problem. Ja? Also du hast auf der einen Seite erstmal einen Markt, in den investiert wird, wo man natürlich nur bedingt voraussagen kann, wie entwickelt der sich jetzt. Du hast, sag ich mal, ganz frühes Team, was ein neues Produkt baut. Du weißt noch nicht genau, wie dieses Produkt aussehen wird. Also da gibt es ja so viele Faktoren, die sich irgendwie unterschiedlich entwickeln können. Das heißt, das mit einer hundertprozentigen
Akkusativ.
Vorauszusagen, das geht halt einfach nicht. Und daran sieht man es. Also selbst die besten Investoren der Welt kriegen das nicht hin, sag ich mal, diesen Loss-Anteil maßgeblich zu reduzieren. Das heißt, das muss man erstmal einfach akzeptieren als VC-Investor. Ich werde mit, sagen wir mal, jedem zweiten Investment auf jeden Fall kein Geld machen und im Zweifel sogar Geld verlieren. Und dann ist es sogar noch extremer, dass wenn man sich anschaut, wo im Durchschnitt am Ende die Returns herkommen, dass das bei so einem Portfolio von 30 Firmen 2 bis 3 Firmen sind, die 90% des Profits ungefähr am Ende eigentlich ausmachen. Ja? Also das ist ganz extrem, dass ein paar wenige Unternehmen in so einem VC-Portfolio am Ende den kompletten Profit eigentlich generieren. Nicht den kompletten, aber halt den ganz großen Anteil daran. Und diese Verteilung kannst du nicht großartig aushebeln. Also das ist einfach, so sieht einfach die Statistik aus. Und wie gesagt, selbst bei den besten Investoren, die wahnsinnige Erfolge gefeiert haben über die letzten 3 Dekaden, sieht die Verteilung ungefähr so aus. Also du hast, das nennt sich Power-Law-Verteilung. Und jetzt ist es so, kannst dir ja überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 100-Millionen-Fonds habe und ich weiß, wenn ich gut bin, habe ich 2, 3 Unternehmen, die wahnsinnigen Return fahren. Da muss ich mir jetzt natürlich, wenn ich investiere, überlegen, okay, wie viel Return müssen denn dann diese 2, 3 Unternehmen bringen, damit mein Fund auch hinten raus wirklich Spaß macht, ja? Und Spaß macht halt so ein Fund, wenn der, sag ich mal, das 2-fache, das 3-fache, idealerweise sogar noch mehr des Kapitals returnt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt so einen 100 Millionen Fonds investiere, dann will ich halt idealerweise nach 10 Jahren 200, 300 Millionen meinen Investorinnen und Investoren zurückbringen. Und ich weiß, okay, 80-90% von diesem Profit muss von 2, 3 Startups kommen. Und jetzt ist es so, wenn ich sage, okay, ich investiere, wir haben zum Beispiel am Anfang Ownership-Target von 15% bei unseren Startups, so Pi mal Daumen.
Ich übersetze das nochmal, Ownership-Target heißt, nachdem ihr investiert habt, soll euch zwischen 10% und 15% des Unternehmens gehören.
Genau, also eher eigentlich 15%. Und dann ist es so, über die Zeit verwässert dieser Anteil so ein bisschen, weil ja nochmal neues Geld reinkommt, neue Aktien kreiert werden. Das heißt, wir gehen so ungefähr davon aus, dass wenn wir verkaufen, wir dann vielleicht noch 10% von so einem Unternehmen halten. Und das heißt jetzt, wenn ich eigentlich meinen ganzen Profit mit 2, 3 Unternehmen mache und den Fund verdoppeln oder verdreifachen möchte, dann muss...
2 Unternehmen im Grunde 600 Millionen Euro bringen oder sowas, ne?
Naja, da muss eigentlich, also da muss jedes von diesen Unternehmen, also von diesen 3 Unternehmen, das Potenzial haben, uns 100 Millionen plus an Profit zu generieren. Und das heißt, wenn du einem Exit noch 10% hältst, dann heißt es bei so einem 100-Millionen-Fonds, das muss eigentlich das Potenzial haben, eine Milliardenfirma zu werden.
Verstehe.
So, und das heißt, so, das war jetzt sehr lange ausgeholt, aber das ist halt wahnsinnig wichtig, wenn man jemanden coacht für ein VC-Gespräch, dass man das versteht, ja. Also, dass man einfach das, dass man diese statistische Verteilung versteht und dass man versteht, was ist das Ambitionsniveau, was da eigentlich dahinter stehen muss. Weil eine Milliardenfirma zu bauen, das geht einfach nur in manchen Bereichen. Also manche Bereiche sind da einfach zu klein für. Oder manche Produkte sind zu nischig dafür, selbst wenn sie in einem großen Bereich sind. Und das heißt, wenn ich jetzt einem VC einen Pitch vorlege und von vornherein dem zum Beispiel sage, ich habe hier die Ambition, eine 50 Millionen oder eine 100 Millionen Firma aufzubauen. Also das ist jetzt, wie gesagt, ich basiere das jetzt mal auf so einer Vorgröße ungefähr von unser aktueller Seed Fund, das sind so 160 Millionen. Dann ist es einfach so, das ist für uns dann nicht interessant. Also wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt irgendwie, unser Ziel ist es, am Ende X Umsatz zu machen und das bedeutet, unsere Firma könnte man dann theoretisch verkaufen für 200 Millionen. Wahnsinniger Erfolg für eine Gründerin oder einen Gründer. Natürlich, also es ist ja unglaublich, wenn man sich vorstellt, okay, ich kreiere jetzt eine Firma, die 200 Millionen an Wert hat. Aber leider einfach nicht konkret relevant für unser Modell. Und das zieht sich eigentlich durch dieses komplette Narrativ hindurch, diese ökonomische Realität, diese statistische Verteilung. Und das heißt, ich muss eigentlich ein überzeugendes Narrativ haben, warum es zumindest eine Chance gibt, dass ich eine Milliardenfirma werden könnte. Also again, bei einer Vorgröße wie jetzt der unseren, wir wissen natürlich auch, also es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt irgendwie von den Leuten, die uns pitchen, erwarten, dass die mit hundertprozentiger Gewissheit uns sagen, ja, das wird eine Milliardenfirma. Und,
ja, ja. Aber es muss ein Pfad sein, sie müssen
richtig,
den Kopf haben.
Es muss das Potenzial dafür geben.
Wenn man nur auf irgendwie ein Viertel davon zielt, dann wird man halt relativ unwahrscheinlich ein Vierfaches davon erreichen.
So ist es. Ja. Und das heißt, also das steht, glaube ich, einfach mal an allererster Stelle, dass man versteht, was bedeutet VC und VC-Investment aufnehmen für einen bezüglich des Ambitionsniveaus. Und auch jetzt, wenn es um Coaching geht, dann muss man sich erstmal überlegen, will man das auch, ja? Weil das ist natürlich auch ein intensiver Druck, unterschiedlich natürlich auch je nachdem, was für ein Investor man jetzt im Cap-Table hat. Aber wenn man da jemanden hat, der einfach mit der Erwartungshaltung reingeht, okay, das ist jetzt ein Erfolg für uns, wenn das halt eine Milliardenfirma wird, überspitzt gesagt, dann ist das natürlich auch einfach ein Druck, den man jetzt nicht hat, wenn man zum Beispiel ja nur Angel mit im Cap-Table hat oder sagt, man macht das Ganze jetzt bootstrapped. Es ist halt einfach eine andere Erwartungshaltung dann. Das heißt, das muss man sich erstmal auch gut überlegen. Möchte man das? Und ist es auch wirklich das Ambitionsniveau, was man im Endeffekt hat, ja, fürs eigene Unternehmen? So, das ist, glaube ich, das Erste, dass man das einmal gut versteht. Und wenn man dann wirklich auch einen guten Pitch abliefern möchte, dann gibt es so ein paar unterschiedliche Aspekte, auf die wir sehr achten. Das variiert dann auch sehr stark von Fund zu Fund. Ja? Also jeder hat da unterschiedliche Vorstellungen und Einstellungen, auch worauf man besonders arg achtet. Für uns ist es halt sehr wichtig, dass das Gründerinnen und Gründer gut artikulieren können. Ja? Also so die Vision, dieses Ambitionsniveau, da eine gute, sag ich mal, gutes Storytelling, sagen wir mal intern, haben, weil uns ja auch klar ist, okay, die müssen diese Vision und dieses Konzept ja ganz häufig auch nochmal verkaufen, ja, also an die, wenn sie das Produkt verkaufen, müssen sie gute Storyteller sein, damit es abgenommen wird. Wenn sie den nächsten VC ansprechen, um die nächste Runde zu raisen, müssen sie gut verkaufen können, gute Storyteller sein. Wenn sie absolutes Top-Talent einstellen wollen, was man muss, wenn man eben dieses Ambitionsniveau hat, dann müssen sie gute Storyteller sein. Das heißt, darauf achten wir sehr, dass man wirklich schaut, hat man eine knackige, gute Story und kann die Vision gut artikulieren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eben schaut, dass man sich jetzt nicht im Detail verliert in so einem Pitch, sondern da halt eben die absolut wichtigen Stichpunkte gut rüberbringt. Und ich glaube, dann halt auch nochmal sich in sich zu gehen, sich zu überlegen, warum bin ich jetzt die beste Person, um das zu bauen, ja? Und wie kriege ich das auch am besten kommuniziert, ist natürlich auch super wichtig, weil die Realität ist, Milliardenunternehmen gerade im europäischen Kontext zu bauen, ist wahnsinnig schwer, haben sehr, sehr wenige Leute bisher nur erzielt in den letzten 10, 15 Jahren. Und in jedem Bereich versuchen es aber 10, 20 Teams immer wieder, ja? Und das heißt, und am Ende wird es vielleicht in den vielversprechendsten Bereichen ein Team, was das dann schafft. Und das heißt, da muss man auch irgendwie erklären, warum sind wir jetzt das beste Team, warum haben wir bestimmte Sachen irgendwie vielleicht in der Vergangenheit erreicht, die andere Leute nicht erreicht haben, warum haben wir dann einen anderen Blickwinkel drauf oder einfach eine andere Expertise. Also ich glaube, da nochmal auch herauszustellen, wir haben was sehr, sehr Außergewöhnliches vor, haben ein riesiges Ambitionsniveau und das sind hier jetzt auch die Gründe, warum wir die richtigen Leute sind, um das hinzubekommen, ne?
Super, das hat mir schon mal viel weitergeholfen. Wir hatten vorhin beide das Substantiv zum Adjektiv akkurat gesucht. Das Substantiv heißt Akkuratesse. Also Akkuratesse ist das deutsche Wort für Sorgfalt, Genauigkeit. Das ist etwas, was ich heute gelernt habe. Du Sehr hast gut. Eben, unser Podcast soll auch, da sollen die Leute was lernen. Und du hattest eben auch erwähnt, dass es nur bei manchen Themen überhaupt möglich ist, so eine riesen Firmengröße hinzubekommen. Und du hast, glaube ich, irgendwann mal gesagt, du investierst gerne in Unternehmen, die echte Probleme lösen. Wie könnte ich so eine Art Checkliste haben, um zu erkennen, dass meine Geschäftsidee ein echtes Problem löst?
Genau, die beiden Sachen hängen halt natürlich super stark miteinander zusammen. Und ich glaube, es ist halt einfach so ein ganz guter Proxy. Weil die Realität ist, wenn man sich einfach anschaut, was sind die Unternehmen, die wirklich riesig geworden sind, auch gerade im B2B-Bereich in den letzten 10, 15 Jahren, dann sind es in der Regel halt schon Dinge, die effektive Probleme für die Stakeholder haben, an die die Lösung verkauft wurde, also effektive Probleme lösen. Wie man das checken kann oder was dann eine gute Herangehensweise ist, um zu verstehen, löst man jetzt wirklich ein echtes Problem oder ist man eher so eine nette Idee?
Ja.
Also wir unterscheiden da intern, sagen immer, ja, ist das jetzt mehr so eine Vitaminlösung oder ist das halt wirklich ein Painkiller, ja? Das Beste, was man da machen kann, um das rauszufinden, ist in den Markt zu gehen und mit Leuten zu sprechen. Und das sehen wir auch, also auch auf der VC-Seite. Also es ist eine Sache, wenn man denkt, okay, ich bin super schlau und ich versuche das jetzt alles zu verstehen und versuche mir da einmal durchzudeklinieren, ob das jetzt eben ein riesen Topic ist, ein riesiger Pain ist, oder ob man halt einfach den Hörer in die Hand nimmt und mal mit 10, 20 Leuten in der Industrie spricht und sagt, hör mal, hier, folgende Idee, folgende Lösung für Problem X. Ist das Problem denn besonders gravierend für euch? Wo würde das denn bei euch auf der Einkaufsliste stehen? Ja, wer ist die richtige Person oder wer ist die Einkaufsperson bei euch im Unternehmen, die da eine Entscheidung treffen würde? Und dann einfach mal mit versuchen, an diese Person zu kommen, mit der Person zu sprechen und zu sagen, wenn du so eine Lösung hättest, wie viel besser wäre dann dein Leben, ja? Wie groß wäre der Unterschied, den das machen würde? Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, das ist irgendwo so auf der Prioritätenliste, wäre das Nummer 15, dann ist es im Zweifel halt eher so eine Nice-to-have-Lösung, ja, und löst halt kein Riesenproblem. Das heißt, diese Aussage, die ich da mal getätigt habe, das ist auch nicht zu verstehen im Sinn von, wir suchen nach Sachen, die, wir sind ja in den Kern B2B-Fonds, wir sind ja keine Impact-Investoren. Also es geht jetzt nicht darum, wir gucken uns nur Sachen an, die ein großes Problem lösen im Sinn von ein Problem der Menschheit oder nee, sondern es geht darum, ein echtes Problem für die Person, die das potenziell kaufen würde. Und das muss man halt gut verstehen. Und das ist auch für uns als Fonds ein wahnsinniges Learning gewesen, eben auf der Gegenseite in den letzten 5 Jahren. Man kann sehr viele schlaue Gedanken haben, aber die können mit 1, 2 Gesprächen mit den relevanten Leuten im Markt völlig entwertet werden, ja. weil die Komplexität auch gerade in Unternehmen ist so groß, dass man einfach mit den entscheidenden Personen sprechen muss und verstehen muss, was ist da die Motivation, ja? Und was sind die Probleme, die wirklich brennen.
Was ist ein Unternehmen, in das ihr investiert habt, wo du sagst, da glaubst du, da trifft das zu? Und vielleicht auch in ein Unternehmen, wo du sagst, da hätten wir gerne investiert, aber aus irgendwelchen Gründen hat es gerade nicht funktioniert. Aber dass die Leute vielleicht nochmal so 2 Beispiele haben, einmal eins von euch und einmal eins ohne euch, was so ein Problem potenziell lösen könnte.
Nee, ist eine sehr gute Frage. Ich würde zum Beispiel sagen, also eine Firma, mit der ich eng zusammenarbeite, ist eine Firma, die heißt Workflex. Die sind so im Compliance-Bereich und machen Compliance für People Mobility. Also wenn Leute praktisch in für eine Berufsreise irgendwo hin verreisen oder zum Beispiel für eine Workation, war jetzt ja auch ein großes Thema in den letzten Jahren, irgendwo hingehen, dann gibt's halt da lauter, also für große Unternehmen, lauter relevante Compliance-Fragen. Ist das jetzt steuerrechtlich relevant? War die Person schon zu lange in Land X jetzt über das ganze Jahr verteilt? Laufen wir da Gefahr, eine Permanent Establishment zu kreieren? Ja? Wie ist das sozialversicherungstechnisch? Hat die Person die richtigen Dokumente, die sie eigentlich braucht, um in das Land einzureisen, etc. pp.? Das ist ein Thema, das, wo man jetzt zum Beispiel, und ich erwähne das jetzt, weil das ist genau so ein Ding, wo man vielleicht von außen drauf schaut und sagt, das ist doch kein großes Problem. Also auch gerade, wenn man jetzt irgendwie aus einem kleinen Unternehmen kommt, sich denkt, ja, hey, wir verreisen doch einfach die ganze Zeit so, ist doch, also warum ist jetzt hier Compliance so ein Riesending? Wo wir uns dann den Markt ein bisschen genauer angeguckt haben, mit den entscheidenden Personen in auch großen Enterprises oder Mid-Market-Unternehmen gesprochen haben, und gemerkt haben, Wahnsinn, ja, da wird so viel Geld für ausgegeben, für Beratungen, die sich genau auf dieses People-Mobility-Thema fixieren. Und du kannst jetzt eben mit AI und mit einer guten Software-as-a-Service-Lösung, kannst du das halt automatisieren und kannst solchen Unternehmen hunderte Tausende an Euros jedes Jahr sparen.
Und das kann ich mir super gut vorstellen, weil man die Regeln hinterlegen kann und dann mit AI quasi so One-on-One-Fragen abdingsen kann. Total gut, ja, okay.
Und halt cool. Und das war halt vorher nicht abbildbar, weil einfach die Komplexität, du hast halt da schon so 7, 8 Dimensionen, Compliance-Dimension, dann hast du halt einen sich ständig verändernden Legal-Text, der dem praktisch gegenübersteht. Und dann hast du auch nochmal die zusätzliche Komplexität, dass jede Einzelperson natürlich unterschiedlich zu behandeln ist, weil halt unterschiedliche Nationalität, unterschiedlicher Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Aber das geht jetzt halt mittlerweile. Und wenn du dann da mit den Leuten sprichst, wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, das ist ein Riesenproblem. Also entweder wir kriegen es einfach nicht richtig gelöst oder wir geben Unmengen an Geld dafür aus. Also das ist so ein Beispiel bei uns im Portfolio, Was ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo wir gerne investiert hätten?
Kann auch was sein, wo ihr gar nicht, na, was irgendwie schon ein paar Jahre her ist oder sowas. Also muss jetzt.
Ja, ich glaube zum Beispiel sowas wie Synthesia oder 11 Labs. Mhm. Also so zum Beispiel 11 Labs, ich weiß nicht, ob die dir was sagen.
Die machen AI-Stimmengenerationen.
Genau, die machen AI-Stimmengenerationen. Hatten wir uns auch in der Frühphase mal angeschaut.
Hat nicht sogar Sam Altman da investiert?
Das,
also das kann sehr gut sein. Irgendein sehr bekannter AI-Typ hat auch noch bei 11 Labs investiert.
Ah ja, da haben mittlerweile sehr viele sehr prominente Leute investiert. Das läuft wahnsinnig gut von dem, was wir jetzt irgendwie als Außenstehende mitbekommen haben. Also ich kann mich da jetzt nicht mehr so super gut dran erinnern, aber da haben wir uns, glaube ich, halt am Anfang die Frage so ein bisschen gestellt, ja, wo wird das genau eingesetzt? Macht das jemand anders dann einfach, also von den ganz großen etablierten Playern, machen die das einfach besser und ersetzt und dann wird das halt ersetzt, ja? Und jetzt ist es ja auch zum Beispiel so irgendwie ein OpenAI, die haben ja wahnsinnig gute Stimmengenerationen auch, aber die haben es halt dann geschafft, sehr, sehr früh genau zu verstehen, okay, wo auch in Unternehmen die Painpoints eben sitzen und da einen Workflow und eine Lösung drumherum zu bauen. Und deswegen scheinen die jetzt nach wie vor wahnsinnig gut zu laufen. Also das ist dann halt sowas, wo man dann auch gerne mal falsch liegt und das falsch interpretiert. Ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil des Berufs, das zu verstehen, dass man natürlich die ganze Zeit auch falsch liegt, ja. Also du kannst nie die Sachen hundertprozentig akkurat voraussagen. Und ich glaube, da diese Bescheidenheit auch, sich zu bewahren und zu verstehen, okay, in ganz vielen Situationen, selbst wenn man die richtige Entscheidung trifft, ja, dass man das auch ganz oft aus den falschen Gründen im Zweifel tut, ist, glaube ich, super wichtig.
Gibt es manchmal Unternehmen, wo du sagst, oh Mann, ich bin zwar hier Bobby vom Visionaries Club, aber eigentlich hätte ich total Lust, Hemdsärmel hochzukrempeln und genau in diesem Unternehmen irgendwie wieder von vorne mitzumachen. Passiert das manchmal oder bist du eigentlich wahnsinnig happy in dem, was du machst?
Also ich bin wahnsinnig happy in dem, was ich mache und das hängt auch am Ende damit zusammen, dass wir so eine starke unternehmerische Kultur bei uns haben und halt eben auch nicht nur Investor sind, sondern auch ein neues Unternehmen aufgebaut haben in den letzten 5 Jahren und weiterhin aufbauen. Also so dieses, man ist im Endeffekt Unternehmer im VC, das ist für mich wahnsinnig erfüllend. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn wir uns Unternehmen anschauen und auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Unternehmen investiere, ist für mich schon auch immer so ein bisschen eine Messlatte, wenn ich jetzt nicht super happy mit Visionaries wäre, wäre das dann was, wo ich richtig Lust hätte, eben meine Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Und wenn ich mir denke, nee, ist es nicht, dann muss ich natürlich so ein bisschen kritisch hinterfragen, okay, warum würde ich das eigentlich nicht wollen? Ja? Also warum würde mich dieses Setup oder warum würden mich diese Gründerinnen und Gründer jetzt nicht abholen? Und was bedeutet das dann auch für die Investmenthypothese? Das heißt, genau diese Frage stellen wir uns eigentlich schon auch jedes Mal. Kitzelt es einen so ein bisschen, wenn man jetzt dieses Investment macht, da eigentlich auch selbst irgendwie reinzugehen. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich auch irgendwie, ist auch die Frage, ist das dann das richtige Investment? Ne?
Ich glaube, jede Lebensphase bringt irgendwie andere Prios mit. Für euch ist es sicherlich auch ein wahnsinnig spannendes Gefühl, potenziell sehr erfolgreich zu werden, potenziell wahnsinnig finanziell unabhängig zu sein und so weiter. In anderen Lebensphasen gibt es andere Prios. Wenn man jetzt mal davon ausginge, du dürftest deinen Job ab morgen nicht mehr machen und alle Jobs auf der Welt würden gleich viel Geld bringen, hättest du eine Alternative, wo du sagst, ja, dann würde ich gern Gärtner oder dann würde ich gern irgendwie Kapitän sein oder sowas. Hast du eine Alternative, falls du ab morgen nicht mehr VC sein darfst?
Ja, also ich habe früher wahnsinnig viel immer Musik gemacht und war mal sehr musikbegeisterter Mensch. Also ich glaube, das wäre so der ganz alternative Lebensweg.
Welches
also
Instrument?
Ich habe viel Geige und Klavier gespielt.
Ah, schön.
Und habe dann aber auch so in meiner Jugend und durch Studium hinweg sehr viel so, sag ich mal, eigene Musikproduktion und solche Sachen gemacht. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ja, ich glaube, das wäre so, wenn man jetzt so ganz alternativ denkt, wäre das eine andere Option, wäre aber, glaube ich, realistisch gesehen, also in diesem konkreten Szenario, was du jetzt aufgezeichnet hast, also Visionaries gibt es nicht mehr und alle Berufe der Welt bringen gleich viel Geld, wäre das wahrscheinlich trotzdem nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen würde, sondern es wäre wahrscheinlich ein unternehmerischer Weg, wo ich sagen würde, okay, mir macht das einfach super viel Spaß, eine kleine Gruppe an sehr, sehr hochmotivierten Leuten zusammenzubringen und eben was von Null auch aufzubauen. Und ich bin auch sehr, sag ich mal, war immer sehr Gadget- und Tech-begeistert, fand das irgendwie immer sehr, sehr cool, ohne dass ich jetzt am Ende in die Computer Science Richtung oder ähnliches gegangen wäre. Aber habe da immer eine große Begeisterung für gehabt. Und ich glaube, da auch das Konzept einfach oder das Potenzial, etwas aufbauen zu können, was viele Leute tangiert und auch eben Probleme beseitigt, das finde ich schon wahnsinnig spannend. Wir sitzen ja, wir machen das irgendwo natürlich auch mit Visionaries, ja. Wir sitzen halt eine Abstraktionsebene höher, aber wir versuchen ja auch wirklich in diesem Ökosystem einen positiven Impact zu haben, so dass eben Projekte und Unternehmen, die sonst vielleicht so auch nicht ganz realisiert worden wären, realisiert werden und am Ende halt vielen Leuten und vielen Unternehmen einen ernsthaften Mehrwert bieten.
Wenn man nach unternehmerischen Vorbildern fragt, dann wird oft irgendwie Elon Musk oder in letzter Zeit natürlich auch immer seltener Elon Musk genannt. Gibt's für dich in deiner Peer Group typische Unternehmer oder Unternehmerin, wo ihr sagt, Mensch, die Person finde ich schon wirklich interessant, abseits von vielleicht den ausgetretenen 1, 2, 3 Namen, die man gerade immer so hört?
Ja, yeah. Ich muss ehrlicherweise sagen, das war für mich nie so, ich war nie so der Typ, der so getrieben war von Koryphäen des Unternehmertums oder auch in der Investmentwelt. Natürlich gibt es irgendwie Leute wie jetzt einen Michael Moritz zum Beispiel, der Sequoia mit aufgebaut hat, den man einfach cool findet, wo man sich denkt, ja Wahnsinn, was der gemacht hat, in was für Unternehmen der investiert hat. Aber ich war immer eher jemand, der so vom direkten Umfeld sehr stark getrieben und inspiriert war. Für mich war das immer sehr, sehr wichtig, mich mit Leuten zu umgeben, wo ich das Gefühl habe, die respektiere ich, da kann ich was von lernen. Und jetzt gerade, also Leute wie zum Beispiel der Rob und Polly, die Visionaries ausgegründet haben, wo ich dann praktisch Stunde Null gesagt habe, die sind cool, die wissen irgendwie, was sie machen. Da will ich ein Teil von sein, ich will das mit aufbauen. Das sind dann eigentlich jetzt so auch in den letzten Jahren die Personen gewesen, die mich inspiriert haben, ja, oder vorangebracht haben. Weniger jetzt irgendwelche ja mir unbekannten, weit weg entfernten Leute.
Finde ich ganz gut. Ich glaube, die Filter, die zwischen der echten Person sind und dem, was man in der Berichterstattung über die Person liest, die sind teilweise doch irgendwie erheblich.
Ja.
Ich habe zum Abschluss so eine Quick-Fragen-Runde, wo du irgendwie in einem Wort oder einem Satz mal sagen kannst, was dir dazu einfällt. Ich schieß mal los. Buch oder Film?
Film. Ein Wort-Antwort oder schon auch erklären?
Also, wie du magst, es ist okay, wenn es ein Wort ist. Wenn du sagst, du hast noch einen Satz hinterher, darfst du das natürlich machen.
Ja, yeah. Ich bin einfach in den letzten Jahren leider sehr lesefaul geworden, muss ich sagen. Ich würde gerne mehr lesen, ich würde auch gerne Buch als Antwort geben, wäre aber nicht ganz authentisch. Und ich glaube auch ich habe in meinem Studium so wahnsinnig viel einfach gelesen. Und ich glaube, die Dekade nach dem Studium war dann oder ist jetzt geprägt von erstmal nicht so viel.
Das ist total in Ordnung. Nicht umsonst gibt es ja den bekannten Spruch, ein Raum ohne Fernseher ist wie ein Körper ohne Seele.
Genau.
Hochkant, Kurzvideo oder Breitbild, lange Videos?
Breitbild, lange Videos. Also ich bin ein zugegebenerweise Social Media Hasser ich bin da selbst, weil ich so leicht ablenkbar bin. Ja? Also ich bin, ich kann mich nicht auf sozialen Medien aufhalten, weil ich sonst einfach zu viel Lebenszeit verliere und ich finde es deutlich schöner, sich dann mal hinzusetzen und was Anständiges anzuschauen, einen schönen Dokumentarfilm sich anzuschauen oder einen richtig guten Film oder eine gute Serie. Also das ist auch klare Antwort.
Wunschreiseziel?
Würde ich jetzt recht unkreativ, glaube ich, aktuell, würde ich Japan sagen. Das ist auch, meine Freundin und ich haben das so ein bisschen ins Visier genommen fürs nächste Jahr.
Und Japan ist ja anscheinend auch einigermaßen bezahlbar inzwischen. Ne? Ich glaube, vor 10 Jahren war es wahnsinnig teuer und inzwischen gab es da wenig Inflation, hier viel Inflation.
Und der Yen ist einfach sehr schwach aktuell und deswegen ist das wohl einigermaßen erschwinglich. Ja,
ja, okay, toll. Kannst du mir etwas nennen, was du garantiert nicht kannst?
Ein Marathon oder wie mein Kollege Martin, Ultramarathon laufen. Das kann ich dir garantieren, dass ich das aktuell nicht kann.
Ich tröste mich immer damit, dass ich immer sage, naja, es hat auch wirklich, also ich war ja auch nicht dabei, als der andere das gelaufen ist. Also ich habe immer noch so eine, sozusagen, ich bin schon überzeugt, dass sie das können, aber ich bin nicht 100% überzeugt. Vielleicht.
Das ist eine gute Grundskepsis.
Hey, ja, genau. Fällt dir etwas ein, was jeder besser können sollte?
Das ist eine gute Frage. Und da gibt es natürlich jetzt viele potenzielle Antworten. Ich würde sagen, ehrlich sein. Und es ist gerade in dem auch unternehmerischen Umfeld, wo halt so dieses ganze Fake it till you make it Mantra auch ja großgeschrieben wird, glaube ich, wichtig, dass viele Leute auch verstehen, dass Ehrlichkeit und ja direkte Kommunikation häufig auch zum Ziel führen kann. Ne? Und ich glaube, wir brauchen es mehr in der Politik. Ich glaube, wir brauchen es mehr im Unternehmertum. Ich glaube, es hilft allen persönlichen Beziehungen. Also ich bin sehr, sehr großer Verfechter von Ehrlichkeit und glaube, dass und kann, also da kann ja auch jeder sich sogar, also glaube ich, jeder Verbesserungspotenzial. Und insofern, das ist vielleicht eine Sache, die jeder, ich hab jetzt das Phrasing nicht mehr ganz im Kopf.
Etwas, was jeder besser machen, können sollte, aber du bist besser können sollte. Genau, es war schon, die Antwort passte schon zur Frage. Vielen Dank. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für deinen Input, Bobby. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, deinem Unternehmen, immer eine Handbreit Kapital unterm Kiel. und ja, dir persönlich alles Gute. Vielen, vielen Dank für deinen Input, Bobby.
Vielen Dank dir, Christoph.
Zum Ende, wie immer, auch meine Segnung an alle Hörerinnen und Hörer. Kommt sehr gut durch die Woche. Ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Bobby
und von Christoph. Tschüss!